Vor 10, 11 Jahren gab es noch die Sendung Wetten, dass. Thomas Gottschalk. Vor 10, 11 Jahren, genauer gesagt Dezember 2010, wollte ein junger Mann, das war die Wette, mit Sprungfedern an den Beinen 3 von 5 Autos überspringen, und zwar im Salto. Die Wette hat nicht funktioniert. Er stürzte schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt. Und seit dieser Zeit ist der Name Samuel Koch vielen in Deutschland und darüber hinaus ein Begriff. Dieser junge Mann, der versucht hat, mit dieser Wette der Wettkönig zu werden, ist ja klar, deshalb tritt man auf, und ist heute querschnittsgelähmt. Schreibt Bücher, ist verheiratet, Schauspieler. Ich wollte gerne mit seiner Mutter reden, wollte fragen, was hat sie dabei empfunden? Sie war dabei. Und wie geht es ihr heute? Wie ist ihre Sicht? Und wie ist ihr Leben seitdem verlaufen? Ich bin dankbar, dass Marion Koch ihr okay gegeben hat. Und sie erzählt weit mehr als die Geschichte mit ihrem Sohn, sondern kommt auch auf sich zu sprechen, und das ist total überraschend.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen.
Egal, wie abgedreht das war.
Marion, ganz wichtig, Haare aus dem Mund. Du auch immer. Shit. Ich frage dich einfach Dinge, wir haben uns nie gesehen. Ich bin dankbar, dass es möglich ist. Wie gesagt, ich wollte nicht mit dem Samuel. Saßt du vor dem Fernseher oder warst du
Nein,
dabei?
Nein, ich war im Publikum.
Du warst im Publikum? Mhm. Und dann warst du aufgeregt, als Samuel dann endlich dran kam, oder?
Ja, ich war aufgeregt. Also ich war natürlich auch stolz wie Bolle, ne, dass er sowas macht. Aber ich hatte auch große Angst. Also
man hört manchmal, dass Mütter so einen achten Sinn haben. Dachtest du irgendwie, hoffentlich schafft das, oder?
Nein, ich dachte, weil ich ja so extrovertiert bin und mich gerne wichtig tue, dachte ich, das wird Gott ja nicht zulassen, dass in aller Öffentlichkeit was Schlimmes passiert, weil dann wäre meine Extrovertiertheit ja...
Das dachtest du.
Volle Genüge getan.
Und dann kommt der Gottschalk und moderiert ihn an. Du setzt dich ein bisschen aufrechter als noch.
Also ich?
Nein, also hier im Publikum meinte ich. Und dann kommt er auf die Bühne und du hast mitgefiebert.
Ja.
Und dann
so Puschel. Und mit den Puscheln haben wir so gewunken. Eine Welle gemacht.
Dann stürzt er. Bist du nach vorne?
Ja, natürlich. Ich hatte so weiße Lack-Stöckelschuhe an. Und die habe ich sofort weggeschmissen irgendwo hin. Und dann bin ich dahin und dann haben sie mich weggedrückt. Und dann sage ich, geht, lass mich dahin. Und ich habe sofort gesehen, ich bin ja OP-Schwester, dass er ins Genick gebrochen hat.
Wie sieht man das?
Oh, wie es verdreht war. Ja.
Du musst nicht mal die Augen schließen, um das Bild vor dir zu haben, oder?
Ja,
nicht. Wie viele Jahre ist das jetzt her?
10.
10 Jahre.
Es ist schlimm, aber ich bin so ein Macher, dass ich nicht in dem stecken bleibe. Ich bin sofort weiter und habe direkt gedacht, gute Ärzte, meinen Chef angerufen und so weiter. Und die hatten das ja alle gesehen. Ja.
War er ohnmächtig?
Nein, zuerst nicht. Also er war ganz kurz ohnmächtig, aber dann war er sofort ansprechbar und konnte sich auch noch komplett bewegen. Ja. Ich habe nur gebetet, bitte, bitte Gott, mach, dass er am Leben bleibt. Das war so egoistisch. Aber ja, das wollte ich auch für meinen Mann, dass er nicht stirbt. Das wäre ganz furchtbar gewesen.
War dein Mann auch dabei?
Ja, mein Mann hat das Auto gefahren.
Und stieg aus und rannte zu Samuel?
Das weiß ich nicht. Ich Ich war nur mit den anderen Kindern, die waren dann alle bei mir und die kamen mal alle. Und also die zwei Kinder waren da, die andere war als Au-pair in Norwegen oder so. Oder?
Die Sendung wurde ja abgebrochen.
Ja.
Dann kam ins Krankenhaus nach Düsseldorf.
Ja.
Und ihr hinterher.
Ja, wir sind auch mit so einem Krankenwagen mitgefahren. Ja.
Wann hörtet ihr die Diagnose? Gut, du als OP-Schwester saßt, furchtbar.
Ach, direkt in der Nacht noch. Also, das Genick gebrochen. Wahrscheinlich Querschnitt gelähmt oder so. Aber ich wusste auch gar nicht, das Genick gebrochen. Was ist das? Man weiß, wenn man sich das Genick bricht, dann stirbt man. Wer weiß denn, dass man mit einem Genickbruch weiterleben kann? Und er hatte einen vierfachen Genickbruch. Dann lebt man ganz sicher nicht weiter. Und wir haben gebetet und gebetet und ja, dann war er über dem Berg, aber eben kamen noch ein paar Not-OPs und ein Arzt, ein Freund von uns, also mein Chef, der hatte gesagt, holt ihn da raus, die sind keine Fachleute dort und holt ihn da raus, wir schicken dir aus für ein Tübingen ein Flugzeug, einen Hubschrauber, dann die dürfen keine Blutverdünnung machen und weil er aber einen Schlaganfall hatte, mussten die eine Blutverdünnung machen. Ansonsten hätte er vielleicht noch einen Schlaganfall gekriegt, weiß man nicht, wie schwer dann ein Schlaganfall, das gegeneinander aufzuwiegen, war sehr schwierig. Und
du dann bist eine Kämpfermutter, oder?
Ja, dann haben wir Bibelstellen gekriegt von Freunden hier aus dem Bibelkreis und die haben gesagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da bin ich nicht mehr ans Telefon zu meinem Chef, der da gedrängt hätte. Und dann haben wir gedacht, ja, wir wollen jetzt den Ärzten hier vertrauen. Und das haben wir dann gemacht und dann tatsächlich ist die Lähmung aufgestiegen. Da haben sie noch eine Not-OP gemacht für eine Trachealkanüle, damit er wenigstens Luft kriegt, weil wenn die Lähmung hochsteigt, dann...
Wie lange dauerte die Phase zwischen Leben und Sterben?
3 Tage. Die hatten uns vom ZDF ein Hotel direkt neben dem Krankenhaus und ein Zimmer mit Bodyguards und gab es so einen Geheimgang, dass wir uns dass wir von der Presse nicht aufgespürt wurden und so. Ja.
Die waren ja sicher hinter euch her.
Wir haben das nicht mitgekriegt. Wir waren abgeschirmt. Keine Ahnung. Kam dann mal ein Blumenstrauß, so ein Blumenstrauß, angeblich vom Gottschalk und da war ein Mikrofon drin versteckt.
Also nicht vom Gottschalk?
Nein, nicht vom Gottschalk.
Linke Tour. Schwäche ausnutzen.
Machenschaften von Presse.
Medien.
Die sind ja auch getrieben vom Publikum, vom vermeintlichen Leuten, die das wissen wollen. Wir haben bis jetzt immer wieder gehört, ach, die Menschen sind froh, wenn wir ihnen das sagen oder jenes sagen. Man muss da sich zurückhalten.
Konntest du in diesen 3 Tagen zwischen Leben und Tod bei ihm sein? Oder ging das nicht, weil er permanent eine OP nach der anderen hatte?
Nein. Wir waren immer da. Also das war so ein Vorraum, so eine Schleuse, wo man war, bis man rein konnte. Das war so ein extra Raum und der war extra für uns, dass wir da drin sein konnten. Er war mehr mit dem besten Freund vom Samuel und wir als Familie. Und dann irgendwann zwischendurch haben wir noch meine Tochter abgeholt vom Flugplatz. Ja. Aber wir waren immer bei ihm. Also.
Wann wurde dir das klar, dass das so dermaßen unreal, unwirklich ist? Da sitzt man in der Düsseldorfer Halle da und hat die Puscheln in der Hand und wedelt und auf einmal ist das Leben nie mehr so wie vorher.
Das ist ein Prozess.
Ich kann mir vorstellen, sorry, man funktioniert ja erstmal total. Wo ist das? Wie machen wir das? Wo kommt der? Und zack, 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 zack.
Es wurde funktioniert. Alle Leute haben uns alles aus der Hand genommen. Und das war gut so. Also, wir wurden gefahren, dann es wurde entschieden, wir mussten entscheiden, in welche Klinik, nach Basel oder nach Nottwil. Und dann sind wir nach Nottwil, weil das auch hier 1 Stunde entfernt war und das war sehr gut. Also wir haben dann sind wir hierher gefahren. Mein Mann ist mitgeflogen, also es war alles organisiert von den. Das ZDF hat uns da sehr geholfen, also. auch Bodyguards hier für die anderen Kinder. Die waren ja hier in dem Haus allein. Die Älteste war 20 und die Nächste war gerade 18, mitten im Abitur. Dann der Kleine war 14. Und dann musste der in die Schule und am Sonntag kam dann Sat.1 und RTL und alle Sender.
Standen wollten, hier vor dem Haus, oder?
Ja, aber da konnten sie nicht hin, weil der Bodyguard eben oder die Bodyguards das alles abgefangen haben. Und die sind dann auch mitten in die Schule und das war schon... Wir sind da gut versorgt worden, also abgeschirmt sozusagen.
Wann kam der Moment, als du realisiert hast, es ist Samuel, aber doch nicht mehr so wie noch vor ein paar Stunden? All die Pläne, all die Wünsche, die man ja auch als Eltern hat für sein Kind.
Ich weiß nicht, ob das war kein Augenblick, das war ein Prozess. Wir haben ja noch immer bis zum 28. September geglaubt, dass er laufen wird, weil in der Losung von seinem Geburtstag im nächsten Jahr stand, dass die ganze Welt erstaunt sein wird, weil Lahme gehen, Blinde sehen und Aussätzige werden gesund. Und das war die Jahreslosung vom 28. September, seinem Geburtstag. Und dann dachten wir, die werden das alle, werden sie staunen, dass er wieder laufen wird. Und so war eben bis zu diesem 28. September war das auch für mich, ich wollte das glauben, obwohl ich natürlich sah, dass es anders ist. Und ja.
Was ist da mit dem Glauben los, wenn es nicht funktioniert? Erstmal die Frage, wie geht es einem da, wenn man sieht, mein Sohn stürzt und ist schwerst verletzt? Dann hat man die Hoffnung, dass es klappt und hat vielleicht auch noch ein Bibelwort des Zuspruchs und muss mit dem
man sieht
unveränderlichen
ja nicht,
Leben.
Man sieht ja nicht die ganze Problematik von Anfang an. Man sieht, jetzt leidet er, weil er, jetzt braucht er gerade eine Trachealkanüle. Jetzt leidet er, weil er eine Lungenentzündung hat. Jetzt leidet er, weil er Krämpfe hat. Und das war immer dann punktuell. Man hat nicht das ganze Große gesehen, wie es dann schlussendlich jetzt ist, sondern man hat immer von Moment zu Moment, dann haben sie erzählt, es gibt einen spinalen Schock, nach 7 Monaten kann der vorbei, 7 Wochen kann der vorbei sein, nach 11 Wochen, dann, die haben einem ja auch so weitergehangelt, dass man von Tag zu Tag das, und dann hat man mal andere Leute kennengelernt und dann habe ich die Joni mir reingezogen in alle.
Joni ist wer?
Joni Eriksen Tada in Amerika,
die
hat mit 21 Jahren einen Unfall gehabt, Genickbruch, und die ist so ähnlich gelähmt wie der Samuel.
Ist das die, die mit dem Mund malt und...
Ja, ganz herrlich. Und die macht Vorträge vor 60.000 Leuten in Amerika und hat ein Projekt gegründet, Joni and Friends. Und dieses Projekt haben wir uns angelehnt und wollen jetzt Samuel und Freunde gründen. Oder den Verein haben wir schon gegründet.
Ich würde gerne nochmal in dich ein bisschen reingucken. Denn das eine ist ja, dass man funktioniert. Aber das andere ist ja auch, dass persönliche Wünsche gar nicht mehr möglich sind. Oder Hoffnungen. Oder Pläne.
Ich bin so ein Macher. Und ich habe mich dann voll in die Pflege gehangen. Und habe die Pfleger da, die Assistenten nie in Ruhe gelassen, habe am Samuels Kopf gezogen und dann nebenbei alte Lieder gesungen, Befiehl du deine Wege oder diesen Tag hernehmen, zurück in deine Hände oder einfach diese ganz alten Lieder. Und ich habe immer gemacht, also immer irgendwas getan. Ich war nie, dass ich da nur gesessen hätte und gebetet hätte oder geweint hätte. Geweint habe ich ganz selten, eben weil ich so der Macher bin. Ich kann ja nur für mich sprechen. Andere sind anders damit umgegangen. Wir haben immer dieses Lied von Samuel Harfst, wir kannten den damals noch nicht, gesungen. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde. Und das haben wir gebetet, gesungen, geschrien, mit Tränen geweint. Also das war so das Lied, was uns auch sehr durchgetragen hat.
Fühltest du dich von Gott verlassen?
Zu keinem Zeitpunkt. Eben eher getragen, so dass ich nicht verzweifelt war, war für mich ein ganz großes Zeichen von dem, dass Gott da ist. Wir haben... Also ohne Gott hätten wir das gar nicht geschafft. Ich weiß nicht, es gibt viele Familien, die haben das auch tatsächlich, sind daran zerbrochen oder haben sich zerstritten. Wir haben uns auch gestritten. Das, gefetzt wie verrückt, aber...
Denn euer Leben war ja nicht mehr... Man lebt ja unter dieser ständigen Anspannung. Jetzt muss man da wieder was machen, muss man da wieder was machen. Man hat keine Zeit mehr zum Reden miteinander. Es ist immer irgendwas und es ist immer Samuel. Mhm. Es ist nicht Mann, es ist nicht Frau, es ist kein... Sitzt man auf dem Sofa, so stelle ich mir es vor. Was muss man das wieder machen? Jetzt geht es ihm da wieder schlecht. Schnell, lass uns beten. Das ist ja komplett rausgerissen aus dem bisherigen und hineingeworfen in eine ganz andere Welt. Wie seid denn ihr als Ehepaar damit umgegangen?
Total unterschiedlich. Mein Mann war sehr in sich gekehrt, hat aber auch sehr viel mit anderen Leuten geredet, dort in der Klinik, mit betroffenen Eltern und hat sich dort auch dem einen oder anderen anvertraut. Und ja, und die waren auch ein großes Zeugnis in dem, wie sie da trotzdem im Glauben reagiert haben. Und ja, ich weiß, mein Mann hat auch gebetet mit einer anderen betroffenen Familie, wo ein junges Mädchen auch diese ähnliche Bruchhöhe hatte. Und also wir waren dort auch, am Anfang waren wir, haben wir die alle genervt, diese Kochfamilie, die da immer ist. Aber weil wir ja so pressebetreut waren, haben die auch nicht viel Kritik an uns gehabt. Also das hätten, irgendwie konnten sie nicht. Und trotzdem haben wir sie genervt. So, es gibt da so in dem Krankenhauswesen gibt es so eine Floskel, so italienische Eltern. Also die italienischen Mamas, die würden sich nie von ihren Kindern...
Egal welche Nationalität, italienische Mamas.
Ja, ganz genau. Die bleiben dabei und die lassen sich auch, die bringen ihre Suppe von daheim mit und das Kind kriegt die Spaghetti und die Pasta und die Suppe von der Mama und nicht vom Krankenhaus. Ja, das haben sie nicht. Ich war ja dort und konnte nicht kochen, aber ich bin immer dort geblieben. Immer. Und habe eben mich auch eingemischt in die Pflege. Und dieses Machen hat... Ja, das hat die zum Teil geärgert, aber im Nachhinein, am Ende des Jahres, wo wir dann entlassen wurden, dann haben sie alle gesagt, also wir dachten nicht, dass ihr das so bis zum letzten Tag durchzieht. Wirklich Tag und Nacht da sein. Ein Jahr lang. Ja.
Es gab ja außer Samuel noch andere Kinder, oder gibt?
Ja, da musste die Elisabeth, die jetzt bei uns im Haus wohnt, die hat sehr viel übernommen. Die war ja im Au-pair, hat das abgebrochen, das Studium hat sie ein Jahr verschoben und hat dann sich um den Jonathan, die Rebecca, die im Abitur stand, Führerschein in der Zeit gemacht hat, hat sie sich da komplett als Mutterschiff erwiesen.
Und seid ihr als Familie zusammengewachsen oder eher erstmal den großen Riss?
Überhaupt nicht. Kein Riss, niemals. Wir sind ein großer Klüngelhaufen und wir haben schon immer eine sehr große Nähe gehabt, was natürlich hier und da auch schwierig ist. Wir hatten Familienbett und alles, was man so nicht hat. Und immer haben sie gesagt, ihr müsst euch lösen von euren Eltern und man muss sich abnabeln und sowas. Und ich konnte die Kinder dadurch, dass ich sie so lange gestillt hat, auch viel freier gehen lassen. Und sagen, so, ich habe jetzt so lange gestillt und jetzt habe ich gewachsen dicke und jetzt macht ihr euer Ding. Ich habe ja dann auch wieder als OP-Schwester gearbeitet und konnte die gut loslassen. Ich hatte da keine Probleme. Und der Samuel war gerade mit dem Loslassen beschäftigt und dann kam diese komplette Abhängigkeit wieder, was wir jetzt nach 10 Jahren wieder am Schaffen sind, dass wir uns loslassen. Ich habe die Pflegedienstleitung abgegeben. Das macht jetzt ein früherer Assistent, der hat das jetzt übernommen. Und will mich jetzt mehr auf die Stiftung und den Verein.
Ich will immer ja gar so viel über den Samuel reden, ganz ehrlich. Mir ist es viel wichtiger, was mit der Marion war, wie die sich aufgestellt hat, was es mit ihrem Glauben zum Beispiel gemacht hat. Wenn man solche Anrufe kriegt, hey, ich habe von Gott die Nachricht, ich soll euch sagen, an dem und dem Tag steht er wieder auf und läuft. Das muss man ja reflektieren. Das ist ja auch mit Hoffnung gespielt.
Ja.
Da muss man mit umgehen.
Also ich sehe diese Anrufe sehr, sehr kritisch. Und wenn da Leute kamen, die gesagt haben, komm, ich will jetzt mal über dich beten oder ich habe den Eindruck, ich muss für dich beten, das war immer sehr nett und man hat immer diese Hoffnung gehabt. Aber dann ist der Fall so tief, wenn sie die Hände auflegen und sagen, nun steh auf, nimm dein Bett und geh. Und zu sechst, drei an der Seite, drei an der, Und er liegt und steht nicht auf. Ach. Und du denkst, du hast noch eine Sünde an der Backe, du hast noch irgendwas nicht bekannt, du hast nicht genug Glauben, was auch immer.
Bist ja immer du dann.
Ja.
Wie ist mein Glaube? Wo habe ich gefehlt?
Wo habe ich noch eine Sünde? Ja, genau. Und das haben wir eben auch wirklich dann alles verarbeitet und aufgearbeitet. Und ich hatte noch einige Sünden am Stecken und habe das wirklich, habe auch in der Nacht vom Unfall habe ich noch eine Freundin angerufen, zwei Freundinnen, mit denen ich nicht mehr geredet hatte, weil die mir sozusagen Gemeindezucht beigebracht haben. Die haben gesehen, die sündigt, mit der wollen wir jetzt den Staub von den Füßen schütteln und haben sich von mir getrennt. Und in der Nacht habe ich gerufen, habe ich die angerufen, habe gesagt, hey, ich kann nicht zu Gott beten um Heilung und habe da noch dieses und jenes. Ich möchte, dass wir, und die haben das beide sofort und wir sind jetzt wieder ganz nah und ganz dicke und die Freundschaft ist nicht zerbrochen an dem und es ist wieder gut geworden. Also, ja. Also ich meine, wir haben das ernst genommen und dieser Glaube hat natürlich, ist gewachsen. Wir haben in der Zeit die Hütte gehört und gelesen. Gehört und gelesen und die ganze Nacht.
Hütte ist ein Film, ein Buch.
Hütte, ja, von, da geht um Missbrauchsgeschichte und das Kind ist umgekommen in, es spielt in Amerika und ist auf Deutschland, auf Deutsch übersetzt und das haben wir, die CDs täglich, Samuel, der wollte erst nicht so und dann hat er aber doch das auch immer, ja, dann spiel's mir mal vor und so. Und also das hat was mit meinem Glauben gemacht, dass Gott gut ist, dass Gott es gut meint, dass Gott immer gut ist.
Egal was passiert.
Egal was passiert. Und im Nachklang muss ich wirklich sagen, der Samuel ist sehr bewegungslos. Aber in seiner Bewegungslosigkeit bewegt er so viele Menschenherzen. Und ich kann nicht sagen, das ist es wert, auf gar keinen Fall. Der wäre der glücklichste Mensch, wenn er heute aufstehen wird und laufen wird.
Würdest du sagen, dass sich durch dieses schreckliche Ereignis dein Glauben, dass der bestärkt wurde? Noch näher an Gott? Noch mehr Erkenntnis über ihn? Oder ist das zu weit hergeholt und so ein Wunschdenken?
Nein, ich war ja schon eine ganze Weile gläubig, aber ich und näher ganz anders. Gott ist nicht mehr der, hab acht kleines Auge, was du tust, hab acht, sondern Gott ist der, der in allem bei dir ist.
War er das für dich?
Total, ja.
Pass bloß auf. Okay. Dann ist natürlich naheliegend, dass wenn das passiert, dass man erstmal denkt, oh Schande, was habe ich gemacht?
Ja.
Was ja falsch ist.
Ja. Ja, das war auch, aber das haben wir unter die Füße gekriegt. Wie man so schön sagt, in die Tiefe des Meeres. Und wenn die Sünde blutrot wäre, wäre sie schneeweiß, nachdem man sie ans Kreuz gebracht hat. Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste überhaupt. Und auch wenn jetzt manchmal das einem so hochkommt, ich war vielleicht schuld oder das war schuld. Es gibt da so, ich habe das neulich in einer Predigt gehört, der Feind versucht einen immer an seine Vergangenheit zu erinnern und kehre das einfach um. Ja. Ich habe extra nicht Teufel gesagt.
Nein, man muss ja auch überlegen, ja. Wenn jetzt jemand sich nicht so auskennt in der
christlichen Szene. Ja, der Feind oder der Widersacher oder der
Satan, Teufel.
Satan, Destroyed, der alles durcheinander bringen will.
Diabolos.
Der versucht dich an deine Vergangenheit zu erinnern. Du warst schlecht, du warst sündig, du hast dieses oder jenes getan. Dann erinnere den Feind daran, wie er endet, an seine Zukunft. Er versucht dich an die Vergangenheit zu erinnern, erinnere du ihn an seine Zukunft, denn die ist schon passé. Er hat verloren, er hat durch das Kreuz schon verloren und seine Zukunft ist ganz klar. Und das hilft mir, wenn ich so in dieses Denken komme, dieses, was ich alles falsch gemacht habe oder so.
Wie hat sich durch diesen Unfall deine Zukunft verändert?
Ach, dadurch, dass ich so extrovertiert bin, habe ich ja immer gedacht, ich bin eigentlich zu größeren Berufen. Ich sollte zu Frauenfrühstückstreffen, ich sollte hier und da und ich hätte bestimmt viel zu sagen vor dem Unfall. Und ich könnte Ehen helfen und sowas. Aber Gott hat mich da immer auch gedemütigt und gesagt, ja, das ist nicht dein Platz. Und wie war die Frage?
Macht nichts. Wie siehst du deine Zukunft?
Ja, ich war jetzt 10 Jahre lang die Mutter von. Und bin gerade am Definieren, dass ich nicht mehr nur die Mutter von bin. Aber ich bin das auch gerne. Ich bin ja sehr stolz auf ihn. Also wie er es macht, wie er das macht. Und manchmal öffnen sich auch die Türen. Diesen Türöffner benutze ich manchmal schamlos. Den Kindern ist das furchtbar peinlich. Mama, sagen sie dann.
Andererseits, Marion, wäre jetzt Samuel nicht bei Wetten, dass gewesen, sondern ihn hätte es mit seiner Karre verbröselt, dann hätte ja kein Kahn danach gekräht und du wärst auch Mutter von. Aber du willst ja deine Bekanntheit, in Anführungszeichen natürlich, auch ausnutzen, um solchen, die nicht im ZDF verunglücken, zu helfen, oder?
Ja, das mache ich auch. Also wenn ich im Facebook mitkriege, irgendjemand darf in Kassel zum Beispiel nicht mit dem Bus fahren, mit seinem E-Elektro-Fahrgerät, weil das eben kein anerkannter E-Rolli ist, sondern es ist irgendwas anderes. Es ist als solches nicht in der kassenärztlichen Verordnung eingetragen. Und ich kriege das mit und dann setze ich mich da schon dahinter. Und dann rufe ich die Busgesellschaft an und dann stelle ich mich vor und dann frage ich ganz so, ich hätte Interesse an dieser Sache und aber ich würde mir erstmal gerne ein Bild machen. Verhält sich das tatsächlich so, dass es in Kassel die Busgesellschaft nicht erlaubt, dass solche Gelähmten nicht mit dem Bus mitfahren, dass er im Regen mit dem Rollstuhl fahren muss und nicht zu seiner Arbeit kommt? Und dann überlegen die das. Das könnte jetzt pressewirksam sehr knapp werden. Und dann am nächsten Tag durfte derjenige mit dem Bus fahren. Und das ist kein Einzelfall. Das ist wirklich nur ein Beispiel, wo ich das ausnutze.
Und du sagst vorher...
Oder benutze, nicht ausnutze. Es ist so negativ. Ich benutze das, um den Leuten vielleicht einen Spiegel vorzuhalten. Hey, ihr macht das jetzt, weil ihr den Namen gehört habt. Macht es doch auch für die anderen.
Und du sagtest vorher hier, wie heißt es? Joni and Friends?
Ja.
Habt ihr einen Verein gegründet, der heißt Samuel and Friends?
Samuel und Freunde, Sammelkoch und Freunde.
Okay, auf Deutsch, Samuel und Freunde. Hat es auch zum Ziel?
Wir haben das vor, aber wissen nicht genau, wie wir es anfangen sollen. Und da wird irgendwann wird da der Groschen fallen, dass wir das
also
dann...
Also erstmal zur Sicherheit gleich einen Verein gegründet, Namen gesichert und dann mal langsam anfangen.
Ja.
Auf jeden Fall die Sicht, oder? Die Sicht, dass es in die Breite geht.
Ja, wir haben jeden Freitag einen Gebetskreis und dann liest mein Mann immer den Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, bauen umsonst sie daran arbeiten. Und wir können das ganz relaxed sehen. Wir müssen das nicht vorantreiben, wir tun schon alle irgendwas. Jetzt eben gerade das Gespräch mit dem, der eventuell das Grundstück gibt oder so. Und wenn das nicht gibt, dann wird Gott was anderes haben. Der weiß schon, wo das Haus steht. Der weiß schon, wie groß das ist. Der weiß auch, wie die Vernetzungsarbeit ist. Wir legen das so ab.
Und ich fragte gerade, hat die Marion ihren Platz gefunden und bist du noch dabei? Weil da sind wir kurz auf ein anderes Thema gekommen.
Ja.
Und da fehlt die Antwort noch. Würde ich gerne hören. Oder mich interessiert.
Ja, also...
Es ist ja generell schwierig für Eltern, die sich der Erziehung widmen. Da läuft ja 20 plus x Jahre alles nur hier. Und da geht es nicht um mich und nicht um, was ich mir wünsche, sondern Kinder. Und bei dir kam dann plus diese 10 Jahre jetzt mit Samuel.
Das ist eben, dass ich die Joni ja schon kannte, weil ich ja schon gläubig war und habe von Anfang an immer dem Samuel von der vorgelesen. Und dann ist das so mein Baby geworden, diese Joni and Friends Arbeit hier in Deutschland. Dann habe ich so gedacht, das wird mein Platz sein. Da werde ich die Mutter von sein, die Mutter von Samuel Koch und Freunde. Und wird das, ja, fromm gesprochen, ist das meine Vision. Aber die ganze Familie ist jetzt mit dabei, weil sie es alle lieben, alle auf dem Herzen haben.
Vision, würdest du auch sagen, eine, die dir Gott gegeben hat?
Ja, das, ich weiß noch genau den Tag. Ich kam von einer Gebetsschwester, von einer wahnsinnig weisen Frau, kam ich und bin über die Brücke gefahren und sah das Haus, wie es hier steht, wie es sein wird, und war total aufgeregt und dachte, ach du liebe Zeit, was ist das denn? Und war mir sicher, dass das so sein wird. Und jetzt letztens haben wir das an einem Architekt, der hat es dann hier aufgezeichnet und dann haben wir gemerkt, das ist hier zu klein, das ist zu klein, unser Grundstück, für die Vision, die wir haben. Und deswegen suchen wir jetzt was anderes. Aber es geht nicht mehr darum, ob wir das Haus bauen. Es geht nur noch, wo wir es haben. Ja, also ich denke, dass in 7 Jahren das Haus steht.
Okay, Moment, 2021 soll das Superfrom dann noch on air sein. Treffen wir uns dann im Mittelpunkt des Objekts.
Wir können uns auch genau hier treffen, weil dort wird das sein wahrscheinlich.
Wäre es Gott für dich, Marion?
Der immer da ist. Immer, immer, immer. Ich kann keine Sekunde sein ohne ihn. Es gibt schon Freundinnen, die sagen, oh, jetzt ist sie wieder super fromm.
Passt schon.
Ja.
Willkommen im Club.
Und ich liebe es, wenn ich so bin. Ich war allerdings so super fromm, auch mitten in Zeiten, wo ich wirklich sündig war. Ich bin in Gottesdienst gegangen, habe gebetet, bitte Gott, nimm mir die Sünde, bitte, bitte, ich will nicht. Und geh raus und geh wieder weg. Und für mich war Gott immer so präsent, immer. Ich kann mich nicht erinnern, seit meiner Bekehrung, immer. Ich hätte nie gezweifelt.
Wie lange bist du gläubig?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich hab's mit Zahlen nicht so. Also. So mit 18.
Okay, das reichte.
Mit 18.
Mit 18.
17, 18. Ich war Krankenschwesternschülerin und dann hat ich kam aus dem, soll ich das erzählen?
Warum nicht?
Ich kam, also meine Mama war im Milieu auch beheimatet. Also sie war in so einer Barfrau und die Männer von meiner Mama, die hatten auch gerne mich mit 11. Und das war alles sehr schwierig. Und dann habe ich mich zu so einem wirklich Mädchen, was hier und da sehr viele Männer hatte und sehr ständig ihre Bestätigung in diesen Männern gesucht hat. Und Verzeihung. Und diese Vergangenheit eben, das hat mich nicht, ich habe gedacht, es muss doch noch was anderes geben. Das kann doch nicht sein. Ich fühle mich jedes Mal so furchtbar benutzt und schmutzig und unwohl. Und dann war da eine Schwester aus einer Mennonitengemeinde, die war Krankenschwester, die war auf der Station, wo ich war, war die Leiterin. Und die hat mich eingeladen zu einer Veranstaltung. Und dann bin ich auf diese Veranstaltung und ich dachte, da machst du dich jetzt schick, ne? Lipgloss, rote Satinhose, weiße Stiefel bis Overknees, bin ich dahin und dachte, wow, ich bin da hier auf einer großen Veranstaltung, kamen viele Autos und viele Leute und waren hunderte von Leute da drin und ich saß da drin, das waren lauter Christinnen, Russlandsdeutsche mit Kopftuch und die Männer saßen rechts und die Frauen links. Ich dachte, ach du dicke Backe.
Was mache ich denn hier?
Das ist eine Sekte. Und dann sprach der aber genau mich an. Der konnte ja niemand anders ansprechen, weil eine Hure war da keine drin. Aber der sprach von der Hure Rahab und wie Gott sie auserwählt hat. Und ich dachte, Kacke, der meint mich. Der kann ja hier niemand meinen. Das sind ja alles ganz liebe, feine Leute. Und dann habe ich gedacht, oh, ich muss nach vorne gehen, die alle nach vorne, wenn man sich da entscheiden will für ein Leben mit Jesus. Und dann gingen die alle nach vorne und ich dachte, das ist eine Sekte. Ich war ja katholisch. Und da bin ich nicht nach vorne. Und da bin ich am nächsten Tag als Krankenschwester wieder als Schülerin wieder auf Station. Und dann sagte diese Susi, kommst du mit heute Abend wieder? Und ich wusste ganz genau, klar komme ich mit. Ich muss mich jetzt noch, also wenn ich mich da vorne nicht bekehre, dann bin ich verloren. Und damals hatte ich noch nicht das Verständnis, dass ich auch schon da eigentlich theoretisch die Entscheidung getroffen habe und auch schon gerettet worden wäre. Aber ich hatte so eine Angst auf der Fahrt. Wir waren in einem Volvo, die hatten 7 Kinder und ich saß hinten im Kofferraum beim Volvo drin und fuhr da zu dieser Evangelisation. Ich hatte so eine Angst und habe gebetet, bitte Gott, lass mich da noch hinkommen. Und dann habe ich mich entschieden und bin dann da in die Gemeinde gegangen, habe dann auch Röcke getragen, Kopftuch, nicht mehr geschminkt, von heute auf gleich. Und ja, und dann kam noch, bin ich natürlich auch leider wieder rückfällig geworden und habe dann kamen da 3 Männer, die haben alle 3 gesagt, Gott hat ihnen gesagt, die sollen mich heiraten und dann dachte ich, das kann ja nicht sein, dass Gott das 3 Männern sagt und dann habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen, dann habe ich mit einer Freundin abends zusammengesessen und die sagte, du, ich habe eine Anzeige aufgegeben, Freund hatte sich getrennt und aber ich will die alle nicht mehr kennenlernen, ich habe einen anderen kennengelernt. Und dann sag ich, was machst du mit den 60 Briefen? Lass mich 3-mal ziehen. Da habe ich 3-mal gezogen, da war einer mit so einem Motorrad, ein Ingenieur, und dachte, oh ja, ein Ingenieur, das ist herrlich. Und dann einer, der hatte so alternatives Papier, und das fand ich auch schon toll. Und dann noch irgendeiner. Und dann der mit dem alternativen Papier, der hatte sich nicht gemeldet. Dieser mit dem Motorrad, der Ingenieur, der hatte mich genauso ausgenutzt wie die Männer davor. Und dann dieser mit dem alternativen Papier, dann war ich irgendwann mal im Krankenhaus, hatte eine Nierenbeckenentzündung, dachte, habe ich den Brief wieder gefunden, dachte ich, ach, den gucke ich mir mal an. Und dann habe ich ihn angerufen und dann kam der in der gleichen Abend, kam der mit einem Johannisbett dort und das war dann mein Mann. Und jetzt war der nicht gläubig.
Mit dem du heute verheiratet?
Ja. Ach. Und der war dann auch noch geschieden, dann dachte ich also das. Und dann hat mich die Gemeinde vom Abendmahl entlassen und so. Und dann habe ich aber trotzdem, ich habe gesagt, Gott, wenn du nicht willst, dass ich mit dem zusammenkomme, dann will ich mit dir nicht mehr. Da habe ich so ein Spielchen mit Gott getrieben. Naja, auf jeden Fall hat dann einer von diesen Brüdern gesagt, aus einer anderen Mennonitengemeinde, die nicht ganz so streng waren, dann leb wenigstens nicht in wilder Ehe und heirate ihn. Und dann habe ich gesagt, so und so, also entweder du heiratest mich jetzt oder wir müssen uns trennen. Und dann haben wir geheiratet und dann bin ich nicht schwanger geworden. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Strafe von Gott, weil ich einen Ungläubigen geheiratet habe und geschieden und so. Denke, Kacke, naja, und dann irgendwann sind wir auf einer Evangelisation, wie man das so nennt, und dann sind wir dorthin und dann kam die Predigt, dann ging es über die Arche, wie breit die war und wie viel Holz und was für Holz. Und ich dachte, jetzt geht er einmal mit auf so eine Veranstaltung. Zig Veranstaltungen, wo er gesagt hat, lass mich in Ruhe mit dem Zeug.
Und jetzt redet der.
Und dann redet er über die Arche und das war der Hammer. Und dann war er so angesprochen. Davon hat er noch lange mit dem Prediger geredet, hat sich aber nicht entschieden. Und dann irgendwann an einem Buß- und Bettag hat er gesagt, Marin, wie wäre es denn, wenn ich mich auch für deinen Jesus entscheide? Und da sage ich, das ist nicht richtig. Man muss nach vorne gehen und weinen. Und dann habe ich sofort die Brüder angerufen und habe gesagt, hey, der Christoph. Und der hat, stell dir vor, der hat gesagt, er will sich entscheiden für Gott. Und dann hat er sich entschieden und im nächsten Monat war ich schwanger. Das war der Samuel.
Das war die beste Geschichte echt überhaupt, Marion. Das ist so cool. Vielen Dank.
Gerne.
Ich möchte sie gern drin haben.
Ja, gerne. Ich hätte sie auch unbedingt sagen wollen.
Überall blinkt schon. Wir haben schon länger geredet.
Ja, ich habe es gewusst.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
Viele Kinderbücher. Die kenne ich alle auswendig, aber sonst die Hütte.
Ich dachte, sie sagt bestimmt die Hütte.
Die Hütte. Sehr schön.
Wozu kannst du heute, Frage 2, leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Kannst zu du auch Lakritze.
Bitte?
Zu Lakritze. Aber nur, wenn sie im Laden ist. Wenn sie dann hier schon ist, dann esse ich die ganze
Tüte. Ist zu spät. Wenn sie auf dem Tisch steht, geht gar nicht. Tisch, weg. Intus. Und Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, sag mal jetzt nicht Lakritz, haben dein Leben am meisten verbessert?
Die Zeit mit Gott. Meine stille Zeit mit Blick nach Geschona. Ich habe mir eine Ecke eingerichtet, die lässt mich morgens den Tag einigermaßen strukturierter anfangen.
Und jetzt die Powerfrage, Plakat. Was wird das auf dem Plakat schreiben?
Also gerne, hier können Sie auftanken, bei Sammelkoch und Freunde, hier.
Hinterlass der Mario und dem Mutterschiff, der Kämpferin, dicke, fette Daumen, teil den Film. Da spricht eine Mutter zu uns, die sich nicht damit abfindet, dass ihr Sohn leiden muss. Sehr coole Geschichte, trotz allem Schweren. Nächste Woche, nächsten Montag gibt es einen neuen Film und bis dahin bleibt super fromm, macht's gut und tschüss.